willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, dass es sowas überhaupt geben muss, die Kinderrechtskonvention.
Unfassbar.
Das ist, wie alt ist die eigentlich? Also wieso muss man Kinderrechte besonders festschreiben? Sind wir nicht in der Lage? Ja, aber mach du, sonst mache ich.
Ist ja besser, wenn du dich aufregst. Genau. Also nein, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gibt es seit 1989. Man glaubt es nicht. Und sie war notwendig geworden, weil eben die Situation von Kindern weltweit betrachtet bis zum heutigen Tage, sage ich mal, katastrophisch ist und es eben viele Ecken dieser Welt gibt, übrigens auch in Deutschland, da soll man mal nicht so hochnäsig sein, in denen es Kindern eben nicht gut geht, in denen sie eben nicht das genießen können, was man allgemein als Menschenrechte bezeichnet, weil eigentlich nach meinem Empfinden müsste es ja ausreichen, wenn wir einmal sagen, dieses hier sind die Menschenrechte und diese hier sind auch unverzichtbar und die können einem auch nicht abgenommen werden, die kriegst du sozusagen qua natum, also von Geburt an. Und die gelten natürlich auch für Kinder, weil Kinder sind ja, wenn ich das richtig sehe, auch Menschen. Und sie haben zwar natürlich sie sind in einer besonderen Lebenssituation, einer besonderen Lebensphase und natürlich auch abhängig von ihren Eltern, aber sie sind eben trotzdem Menschen und sie müssen eigentlich ausgestattet sein mit all den Menschenrechten, die beispielsweise bei uns im Grundgesetz stehen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Leute sagen, man müsste die Kinderrechte nicht eigens ins Grundgesetz aufnehmen.
Ja, aber anscheinend müssen wir es ja doch, ansonsten gäbe es diese Diskussion nicht. Das ist ja immer so ein bisschen, wo ich denke, Moment mal, wenn wir es aufnehmen, schaden wir nicht, aber es gibt Leute, die wollen nicht, dass es aufgenommen wird.
Ja, komisch.
Also scheint es im Moment einen Schaden zu, also weißt du, wenn ich immer denke so, es schadet ja nicht, dann kann man es ja mal versuchen.
Ja, also es ist tatsächlich so, also ich bin auch der Meinung, wir sollten das jetzt tun und aufnehmen und festschreiben.
Ich finde auch die Argumente im Übrigen gut. Also die
Das ist keine Frage. Also, aber eigentlich ist es wirklich doppelt gemoppelt. Also
ja, weil wir können das anders. So. Es wäre eigentlich schön, wenn es doppelt gemoppelt wäre, aber anscheinend sind wir nicht so weit.
Nee, vom Text her und von den Rechten, die wir einräumen, muss es ja doppelt gemoppelt sein, weil Kinder haben eben diese Menschenrechte, Punkt. Und so, dann kannst du noch Unterpunkte sozusagen finden und die stehen eben auch in dieser Konvention. Also, dass sie ein Recht auf Ausbildung haben, dass sie ein Recht haben, in sicheren Umständen aufzuwachsen, dass sie ein Recht auf medizinische Versorgung haben, wenn sie krank werden, dass sie Essen und Trinken bekommen und so weiter und so weiter. Also all diese grundlegenden Dinge und dazu gehört eben auch, dass es keine Gewalt gegen Kinder geben darf. Und ich schrecke also wirklich jedes Mal zusammen, wenn ich im Fernsehen höre oder sehe, wie Pädophilenringe ausgenommen werden, wo also auf irgendeinem Laptop oder so 3 Millionen Kinderpornos drauf sind, wo Kinder, die, keine Ahnung, teilweise 3, 4 Jahre alt sind, zu irgendwas gezwungen werden und Leute sich dann daran aufgeilen. Also derartige Gewalt ist natürlich neu. Das gab es früher so in dem Umfang nicht, weil es das Internet nicht gab, aber trotzdem.
Was, bist du sicher, dass es das in dem Umfang nicht gab? Oder sehen wir jetzt nur die Sammlung aller Fälle, die es sowieso gegeben
also über das Internet geht das einfach wirklich. Also diese jetzt, vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen haben sie so einen Ring ausgehoben, da sind 500.000 Leute dran. Das, also am Netz, im Darkroom irgendwo, das geht natürlich nicht.
Schon klar, als Konsumenten, aber ich bin mir immer nicht sicher, ob das Problem, also der Kindesmissbrauch, also sexuelle Kindesmissbrauch und Videos davon. Das gab es ja immer schon, aber das ist halt ein lokales, oder das waren viele lokale Phänomene und ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein globales Phänomen geworden.
Ja.
Aber ich weiß, werden jetzt mehr Kinder dergestalt?
Das kann ich dir nicht sagen, aber es hat so den Eindruck. Aber es kann natürlich tatsächlich sein, dass es immer schon so war und wir es einfach nur nicht wussten, weil es nicht so groß, im weltweiten Ausmaß aufgeklärt werden konnte. Und das hat eben auch etwas mit dem Internet zu tun. Aber mal ganz davon abgesehen, wenn man so ein bisschen zurückblickt und sagt, wie waren denn Kinder eigentlich integriert? Es ist natürlich wirklich so gewesen, dass lange Zeit Kinder einfach nebenher gelaufen sind und die mussten sich halt irgendwie ihre Freiräume nehmen oder erkämpfen oder was auch immer. Und ganz, ganz, ganz lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, waren Kinder Teil der Familienarbeit. Und sie mussten Dinge tun, damit das Familieneinkommen stimmte oder die Familie besser über die Runden kam. Und es gibt so Zahlen und auch Bilder, also Zeichnungen von Kindern in Kohlebergwerken im 18. Jahrhundert. Die wurden einfach da unten eingesetzt, weil sie die Loren unter Tage besser schieben konnten, da sie klein waren.
Ja, musste die Löcher nicht so groß buddeln.
Musste die Löcher nicht so groß machen. Und das Gleiche galt für die Textilindustrie. Kleine Finger können kleine Knopflöcher nähen und kleine Kinderhände noch viel besser. Und die wurden zur Arbeit gesteckt. Die hatten dann auch keine entsprechende Schulbildung. Und deswegen sind eben viele von ihnen sozusagen weit, weit unterhalb der Möglichkeiten, das finde ich ist auch ein Verbrechen gegen Kinder, stecken geblieben. Also als Hilfskräfte oder, ja, keine Ahnung, als Teil des Familieneinkommens mit einfachen Tätigkeiten. Und es gibt eine wirklich, das habe ich nicht geglaubt. Es gibt eine wirklich erschreckende Zahl aus den Vereinigten Staaten. Am Beginn des 19. Jahrhunderts, das ist jetzt schon 200 Jahre her, weiß ich, aber so weit weg ist das nicht, waren ein Drittel der amerikanischen Fabrikarbeiter zwischen 7 und 12 Jahren.
Wahnsinn.
Überleg dir das
mal. Wahnsinn, ja.
Ja,
das ist, aber es ist dann auf der anderen Seite aber auch wieder so weit weg, man kann sich heute noch, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, einen heutigen 12-Jährigen in einer Fabrik arbeiten zu sehen. Ja. Also auch allein kognitiv. Also die,
weil
Kinder dürfen heute spielen und das dürfen sie auch mit 12 noch. Damals durften die das halt wahrscheinlich gar nicht.
Das gab's nicht. Wenn wir uns heute über die hermachen, sozusagen die Menschen, die vor 200 Jahren gelebt haben, dann muss man diesen Menschen zugute halten, dass in ihrem Kopf gar nicht die Idee existierte, dass Kinder spielen.
Ja.
Das Kinder spielen und das Spielen lernen ist für Kinder und harte Arbeit teilweise auch, ist ja erst eine Erkenntnis der Pädagogik im 19. Jahrhundert. Also Maria Montessori und andere Leute haben ja beobachtet, was Kinder tun und was sie sozusagen an kognitiven Leistungen und warum sind die auf einmal müde. Ja. Die sitzen die ganze Zeit da, machen Puzzlespiele und sind patsch auf einmal müde.
Ja, stimmt,
die fallen dann um. Die legen sich einfach hin und schlafen 2 Stunden. So, und das hat was damit zu tun, dass die einfach sich damit verausgaben. Ja. Das strengt sie an. Und das ist im Grunde genommen dasselbe, als wenn du oder ich gestern 3 Stunden die Wiese haken musste, weil hier, ich weiß nicht, 1 Million Laubblätter runtergefallen sind.
Ja, oder so. Als würden wir 3 Stunden lang konzentriert eine Sendung produzieren, dann bist du ja auch im Eimer danach, ja, klar.
Genau, so, und dann musst du dir vorstellen, dass das 19. Jahrhundert, teilweise auch schon das 18. Jahrhundert am Ende, sehr stark von der Industrialisierung geprägt war. Und jetzt stellte sich auf einmal raus, ja, wir können jetzt viel machen, wir brauchen auch viele Arbeitskräfte, aber es gibt nicht so viele. Also es gibt nicht so viele Menschen, weil wir haben ja immer wieder Kriege gehabt, die das Gesamtbevölkerungsvolumen dezimiert haben und ähnliche Dinge. Oder Hungersnöte, wo einfach auf einmal Mitte des 19. Jahrhunderts sind 6 Millionen Leute aus Deutschland ausgewandert, weil sie nichts mehr zu essen hatten hier oder richtig vernünftig sich nicht mehr ernähren konnten. Das heißt, es fehlten Arbeitskräfte und die wurden ausgefüllt und aufgefüllt mit Kindern. So, und dann gab es keine Schulpflicht. Also das heißt, die Kinder wurden auch nirgendwo anders vermisst. Die waren einfach in einem Betrieb und keiner fragte danach, es war für sie Normalität. 1839 gab es ein Gesetz in Preußen, das zum allerersten Mal so eine Art Schulpflicht eine Einschränkung der Arbeitszeit vorsah. Und das eben, weil es unter anderem auch mit der Schulpflicht kollidierte. So. Und das ist wirklich aus heutiger Sicht völlig unvorstellbar. Damals war das ein absoluter Fortschritt. Ich sage, 9- bis 16-Jährige durften 1839 nicht länger als 10 Stunden arbeiten. Nicht länger als 10 Stunden. Das Wochenende also war frei.
Wir reden von Manufakturen, von Fabriken, ja, nicht von Landwirtschaft.
Ne? Nein, ja doch, die Dinge in dem Moment, wo du Familienbetrieb warst in diesem Gesetz, ja, da wurden die Kinder von derartigen Einschränkungen freigestellt.
Ah, das heißt, gut, die durften auch Papi, 18 Stunden pflügen.
Genau, wenn der Papi Bauer war, dann durften die auch 18 Stunden am Feld rumackern. So, und dann wurde das nach und nach verschärft im Sinne der Kinder, dann durfte man unter 12 Jahren nicht mehr beschäftigen und damit das eingehalten wurde, wurde das gegründet, was es heute noch gibt, nämlich die Gewerbeaufsicht.
Ach.
Also in Preußen zur Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Gewerbeaufsicht gegründet, weil man gucken wollte, ob auch wirklich keine Kinder diese, ich sag mal, Einschränkungen überschritten, also nicht unter 12 beschäftigt und nicht länger als 10 Stunden. So, das erste regelrechte Kinderschutzgesetz gibt es am 1. Januar 1904. Überleg dir das mal, 1904. So, und all das wurde auch noch aufgeweicht. Es gab immer Regelungen, dass also Eltern mit ihren Kindern anders umgehen konnten als Kinder von fremden Eltern. Da gab es also Altersgrenzen zwischen 12 und manchmal auch 14 Jahren. Waren sie älter, dann durften sie arbeiten und eingesetzt werden, wie immer man es wollte. Schutz von Kindern spielte überhaupt keine Rolle. Sie mussten funktionieren und eben, ich sag mal, Geld reinbringen. Und sie waren, und das ist sozusagen das, was mich dann auf die Palme gebracht hat, eben nicht nur schwerer körperlicher Arbeit ausgesetzt, und sie mussten, das waren richtig Schufterei. Also das ist jetzt nicht einfach sitzen und Zettel hin und her schieben, sondern richtig, ja, körperlich arbeiten. Es gab körperliche Gewalt gegen sie von den Chefs, von den Eltern und von den Lehrern, wenn sie in die Schule gingen. Die durften hemmungslos zuschlagen, wenn Kinder nicht das getan haben, was man von ihnen verlangte oder irgendetwas nicht hinbekommen haben.
Ja, das ist halt jetzt, Zurichtung, ne? Das ist Erziehung war was ganz anderes als heute.
Ja, ja, und jetzt kommt ein kleiner Schwenk aus meinem Leben. Die Ausläufer dieser Gewalttätigkeiten gegen Kinder, die habe ich in der Schule auch noch erlebt. Also in der Volksschule nannte man das damals, also Grundschule. Vierte Klasse musste, also ich war bis zur vierten Klasse da, also ich sag mal, da war ich 10. Da hat es aufs Maul gegeben vom Lehrer. Der kam da angetapert und hat dir eine geschallert. Und zwar richtig. Also mit ausgeholtem Arm richtig auf die Backen und ins Gesicht. Und du saßt dann da wie so ein betröppelter Kranich und sagst, was war das jetzt? Also, weil zu Hause gab es keine Gewalt bei mir, aber eben in der Schule. Und das war normal. Das war normal.
Ja.
Und als ich dann alt genug war, das war dann schon auf dem Gymnasium, deswegen war meine Schulkarriere dann auch ein bisschen behindert, habe ich mich dann weggeduckt, als ich geschlagen werden sollte. Und dann hat sich der Lehrer die Hand an der Tafel schwerstens wehgetan. Da habe ich gesagt, ja, da ist Pech, hast du Pech gehabt.
Ja, ist dein Problem, ist deine Hand,
genau.
Nicht meine Hand.
Genau. Aber da wurde ich dann gemobbt, ja, nicht der Lehrer, sondern ich wurde gemobbt. So.
Wo sind wir da? In den 1960er Jahren?
Oder? Ja, genau. Ja? Okay. Ja, genau. Und also ich fand das wirklich, also ich muss schon sagen, also im Nachhinein betrachtet fand ich das nicht nur schwarze Pädagogik, also wo Kinder einfach auch öffentlich hemmungslos gemobbt wurden von Lehrern, die sozusagen die Gewalt über sie im Grunde genommen ausgetobt haben. Und das galt jetzt nicht nur für mich, sondern für alle, die in meiner Klasse waren oder meinen Klassen. Wenn da jemand Mist gebaut hat, dann wurde der öffentlich an den Pranger gestellt. Und das ist Teil dieser Abhärtungspädagogik, die man eben auch bei den Nazis gemacht hat und davor auch, dass man einfach sagt, du darfst keine emotionale Bindung zu deinen Kindern aufbauen als Eltern. Du musst sie, wenn sie schreien, stehen lassen und schreien lassen. Das stärkt die Lungen und all diese dummen Sprüche. Also keine Empathie aufbauen, und dann wundert man sich, dass da Kinder rauskommen, die eben auch keine Empathie haben, ja. Und die ziehen dann in den Krieg und machen Dinge, die wir in Butscha heute auf einmal sehen, wo man sagt, wie kommt das eigentlich? Und die Erklärung ist tatsächlich, dass Leute dann geguckt haben, wie werden die eigentlich in der Armee behandelt, die Soldaten. Das sind 18-Jährige, wenn die da hinkommen, und die werden verprügelt. Da gibt's bis zum Blut werden die verdroschen.
Das ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass mir hat es auch nicht geschadet, nicht stimmt, sondern das Gegenteil anzunehmen
ist. Das ist das Gegenteil. Ja. Das ist die Hölle. Also wenn du ein Kind scheiße behandelst, kriegst du einen scheiße Erwachsenen raus. Das ist doch eindeutig. Wie soll das anders gehen? Ich meine, was erwarten wir denn?
Ja. Naja, aber auch die Erkenntnis, die musste erstmal reifen, ne? Das musste erst
mal. Ja, ich reg mich jetzt auf, weil ich hier 21. Jahrhundert lebe und mitkriege, dass Kinder immer noch schlecht behandelt werden.
Ja, das stimmt. Das, ja.
Das verstehe ich überhaupt. Also da fange ich an zu stottern.
Es fehlen einem, ich kenne diesen Zustand. Es fehlen einem irgendwann Adjektive, um zu beschreiben, wie beschissen man die Zustände findet.
Genau.
Und das ist in so einem Fall der Fall. Was ich übrigens an der Kinderrechtskonvention interessant finde, ist, die ist ja gegen den Widerstand der deutschen Delegation bei den Vereinten Nationen von
und gegen die USA bis heute.
USA auch. Deutschland hat es ja zurückgenommen, ne? Also Deutschland.
Ja, also Deutschland hat es unterschrieben. Also es ist unterschrieben von 195 Staaten und es gibt 196. Und bei 196 sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben das nicht unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Ich unterstelle denen, obwohl da Donald Trump erlaubt ist, nicht grundsätzlich böse zu sein. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber die haben es jedenfalls nicht unterschrieben. Wahrscheinlich, weil sie es als zu großen Eingriff in ihre Autonomie sehen oder was weiß ich. Ist auch egal. Jedenfalls. So, ich habe da mal geguckt.
Aber ich finde das wichtig. Deutschland hat, also die deutschen Delegierten haben gesagt, wir unterschreiben das nicht. Die Bundesregierung hat es trotzdem unterschrieben, ja, unter Protest, also oder während Protesten der vermutlich Opposition damals, hat es unterschrieben, aber unter Vorbehalten, also sie haben ein Vorbehaltspapier angehängt, weil sie nämlich das deutsche Ausländerrecht, unter anderem das deutsche Ausländerrecht, über die Kinderrechtskonvention stellen wollten. Das ist schon, also Und wir reden hier von 1988 und ich habe irgendwie Helmut das Gefühl, Kohl. Dass wir, das, Helmut Kohl, genau, und heute sind wir wieder da. Heute haben wir wieder Rechtskonservative im Land, die den Ton angeben und zwar quer über alle politischen Parteien, wie ich den Eindruck habe, bei denen irgendwie die Zeit seit 1988 nicht vergangen zu sein scheint. Also so wie die reden, das finde ich schon krass. Also diese Migration ist die Mutter allen Übels Geschichte.
Ja, ja, gut. Ne? Also da, aber man kann das vermengen, weiß ich, weil auch Kinder damit kommen, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite finde ich, also ich persönlich schon, dass man abgesehen von wirklich Verfehlungen von, ich sag mal, missgeleiteten Erwachsenen, im Grunde genommen davon sprechen kann, dass Kinder schon sehr wertgeschätzt werden in Deutschland.
Ja.
In Europa, okay, sage ich mal.
Ja. Also ja. Wenn wir rein bei den Kindern bleiben und nicht bei den politischen Zuständen drumherum, genau, oder dahinter. Wenn wir bei den Kindern bleiben, hast du absolut recht.
Genau. So, ich sag mal, Kinder sind für mich oder auch per Definition Menschen unter 14 Jahren. Davon gibt es 2023 11,16 Millionen. Also wir reden etwa über 11 Millionen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren in Deutschland. Das ist ungefähr 14%. Mhm. Und denen geht es gut, solange es ihren Eltern gut geht. Was ihnen aber eben wirklich fehlt, und das müssen wir einfach, das ist eine gesellschaftliche Katastrophe und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die da auf alle von uns in den zukünftigen Jahren kommt, ist die Zahl derer, die eben diesen Zugang nicht haben. Keine gute Bildung, keine gute medizinische Versorgung, nicht genügend vernünftiges Essen, keine Spielmöglichkeiten. Also ein Leben sozusagen in Armut. Sorgenfreiheit. Ja, also dann umgekehrt in Armut. Die Zahl wird immer größer. Ja. So, die geraten wirklich ins Abseits. Und die können am Ende, wenn ihre Jugendzeit zu Ende ist, dann sind die 20 und stehen dann da und haben, also ich sag mal, die Grundschule abgeschlossen mit Ach und Krach. Vielleicht. Und haben einfach keine Chancen bekommen.
Ja.
So, und die stehen dann da und ja, was machen wir jetzt? Da muss ich dir wirklich sagen, keine Ahnung.
Prinzipiell würde der vulgärliberale Deutsche jetzt argumentieren, prinzipiell haben sie diese Chancen, ja, sie haben sie halt nicht ergriffen. Sie nicht ergriffen haben, ist ja, nein, das ist nicht ihnen nicht aktiv verweigert worden. Sie haben sie halt nicht ergriffen. Und das muss man vielleicht mit deren Eltern mal klären, aber sie haben diese Chancen, alle Chancen prinzipiell gehabt. Das ist ja die Position, auf der der Vulgärliberalismus sich zurückzieht.
Ja, aber das ist scheiße.
Natürlich ist es scheiße. Das ist halt, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber das ist ja das Argument. Und dieses Argument verfängt halt beim Stammtisch. Darum diskutieren wir über Kinderarmut und nicht über Elternarmut. Ja, weil Kinderarmut ist ja Elternarmut.
Aber das Problem, pass auf, jetzt will ich aber mal, jetzt gehen wir mal kurz von Kindern weg auf das größere Problem, nämlich der armen Erwachsenen, beziehungsweise der fehlgeleiteten Erwachsenen. Das kommt ja auch irgendwo her. Und das ist jetzt nicht das Ergebnis einer fehlgeleiteten Erziehung, sondern das ist das Ergebnis eines gescheiterten Lebens. Ja. Und die kriegen jetzt Kinder. Warum auch immer, dass ausgerechnet jene Menschen, die derartig gescheitert sind, kriegen also Kinder.
Weil sie es können.
Ja, natürlich, das kann jeder.
Alle anderen auch, genau.
Ja, eben. Und so, insofern kriegen die Kinder und diese Kinder wachsen sozusagen in diesem Elend und dieser Armut und dieser Bildungsferne einfach schlicht auf. Und wenn ein Kind in seinem elterlichen Wohnzimmer kein einziges Buch sieht, wird es auch kein Buch anfassen. Ja, weil die Eltern gar nicht auf die Idee kommen, dass man Kindern etwas vorlesen muss oder dass man Kinder an Bilderbücher ranführen muss, etc., etc. Und dass man mit denen in einen Sportverein geht und in ein Museum und was weiß ich, im Wald nach den Blumen sucht, etc. Also gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn man das alles nicht tut, dann sind sie. Und das, ehrlich gesagt, da muss ich dir jetzt sagen, da sind dann die Sorgenfalten auf der Stirn groß, weil ich habe keine Ahnung, wie man diesen sich immer weiter aufbauenden Schneeball stoppen soll, weil diese Kinder, die da rauskommen, die werden ja auch wieder Kinder kriegen.
Ja, es gab, weiß gar nicht, wann das war, in den 1990er Jahren oder so, gab es mal den Begriff des Sozialhilfeadels. Der finde ich, hat das ganz gut beschrieben, dass du halt über mehrere Generationen fortgesetzt so eine Chancenlosigkeit hast und dann halt an einem Punkt, wie du gerade beschreibst, an einem Punkt ankommst, wo du dir der Chancen, die du hast, überhaupt nicht mehr bewusst bist und dir die, ich sag mal, Werkzeuge fehlen, diese Chancen auch zu ergreifen. Ne? Wie kriegt man die da raus?
Keine Ahnung.
Mit Gewalt?
Ich weiß es wirklich nicht. Und das wäre eine derartige sozialpolitische Revolution, weil das auch irrsinnig viel Geld kostet. Aber wenn wir das weiter so laufen lassen und das tun, wir machen das jetzt. Ja. Wir sehenden Auges laufen wir in die Katastrophe der nächsten Generationen.
Den Reichen ist
weil
das
wir einfach, Was?
Den Reichen ist das wurscht, das ist ja nicht deren Problem.
Ja, das ist schon klar, aber das sind nicht alle reich, auch nicht alle, die im Bundestag sitzen, sind reich, mal abgesehen davon, dass sie im Moment viel Geld kriegen. Aber das sind, naja, das sind keine Reichen von sich aus, sondern die machen sich schon einen Kopf.
Ja, aber anscheinend sind die Präsentkörbe, die man ihnen hinstellt, Ablenkung genug, den Kopf sich nicht zu Ende zu machen. Ich weiß nicht, was das ist. Also ob das, also ich habe auch aufgehört, an die Vernunft bei den Mitgliedern der Abgeordnetenhäuser sowohl Bund und Ländern zu glauben, weil es ist ja offensichtlich. das ist immer so. Ich denke so, es gibt Dinge, die sind offensichtlich. Da finde ich, die kann man auch nicht diskutieren. Die kann man auch aus menschlicher Perspektive ist da halt wenig Diskussionsraum. Und Sozialpolitik gehört dazu. Ja. Und stattdessen höre ich mir die ganze Zeit von irgendwelchen gestopften Leuten an, die in die Zeitungen schreiben lassen, dass der Sozialstaat explodiere und überborden würde. Und auf einmal sehe ich Politiker aller Couleur, die genau den gleichen Scheiß labern, den die Lobbyisten derjenigen labern, die sowieso schon genug Geld haben und denen es eigentlich egal sein kann, was der Sozialstaat kostet.
Ja, ich sag dir eins,
enorm.
Ja, also das ist sehr enorm. Das ist aber das alte Problem. Das haben wir immer schon. Das
ja klar, gegen die Reichen machst du keine Politik.
So, das heißt, wir werden das Elend uns weiter angucken und wir werden weiter desaströse Innenstädte haben und Prügeleien zu jeder Situation, wenn wir nicht grundlegend uns einfach diesen ganzen Staat nochmal vorknöpfen und für die Reichen die Steuern erhöhen und zwar heftig, endlich mal so auf Kohlsches Niveau, also Spitzensteuersatz.
Würde ja schon mal reichen.
49% oder sowas.
Na, Kohl waren wir über 50, ne? 52, oder?
Oder sowas, ja. Also jedenfalls so in diese Richtung. Mhm. Und das Zweite ist, wir müssen diese Schuldenbremse aufhören. Das ist derartig unsinnig, dass wir gehen lieber kaputt, als dass wir diese heilige Kuh schlachten. Und das ist einfach abartig. Und das gilt nicht nur für diese Kindergeschichte, sondern es gilt für viele andere Sachen auch. Aber ich bin, glaube ich, nicht der Richtige, der da in Berlin irgendwie den Hebel umlegen könnte. Ich warte jetzt auf Friedrich Merz.
Der weil wird der das so wirtschaftskompetent machen. Ist.
Genau,
der wird der hat sowohl ökonomische als auch sozialpolitische Kompetenz.
Aber wenn er erstmal als mit Finanzminister Söder und Wirtschafts- und
noch und besser, Wirtschafts- Doro Bär. Ja,
genau. Aber es droht auch im Hintergrund noch der Herr Dobrindt. Also es gibt es viele Größen, die uns da erfreuen werden. Und damit ist dann ja alles zu Ende, finde ich.
Ja. Ah, so viel Spaß für die paar Mark, du.
Ja.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt weiß ich nicht, wann die passende Ausgabe läuft überhaupt.
Am 2. Dezember.
Schreibe ich mir eben auf.
Ich hoffe, das stimmt. Warte mal eben. Ja. Kinderrechtskonvention. Ich halte das auch alles nicht mehr aus, ehrlich gesagt. Ach, ich kann das nicht mehr lesen. Nee, es ist, glaube ich, der 4. Nee, Quatsch, wo sind wir denn schon? Am 18. Warte mal, Entschuldigung, das ist ja echt jetzt. Ach genau, Entschuldigung, ich bin schon weiter. Ja, ja, 18. November, Entschuldigung.
18. Wo haben wir denn?
November.
Aufschreiben hier. Tipp, tipp, tipp. November.
Ja, genau.
Speichern. Euch danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 18. November 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.